Aufwachen kann dauern. Seit Kindertagen liebe ich Sommerurlaub in Österreich. Die Berge, die Natur, die Seen und den Kaiserschmarrn. Alles sehr erholsam, eigentlich. Aber diese Idylle bekommt zunehmend einen Knacks. Letztes Jahr erzählte mir ein befreundeter Bergführer, dass sein Kumpel abgestürzt sei. Er sagte mir, er war einer der erfahrensten Bergsteiger überhaupt, aber der Fels, über den er schon so viele Male sicher gegangen war, brach einfach so unter ihm weg. Das hat mit dem Klimawandel zu tun. Wie bitte? Kein Einzelschicksal? Warum bröckelt es in den Alpen? Was ich nicht wusste, hoch oben werden Berge im Inneren oft durch Kälte zusammengehalten. In den vielen kleinen Spalten und Rissen im Stein wirkt das Wasser wie ein Kitt. Was gerade auch massiv verloren geht, ist der Wald. Das fiel mir schon in Deutschland beim Wandern auf, aber noch krasser in unserem Feriendomizil auf Zeit. Bäume sterben. Wald ist an ganzen Hängen nicht mehr grün, sondern braun vor Hitze und Trockenheit. Wo man hinschaut, kahle Bäume, die mitten im Sommer ihren Geist aufgegeben haben. Auch das Wetter ändert sich. Statt dem einen regelmäßigen Sommergewitter, das am Nachmittag abregnet, staut und sammelt sich die Energie in den Wolken jetzt über mehrere Tage und entlädt sich dann in geballten Extremwettern. Ein Sommer vorher in Italien. Weil ich das Salzwasser nicht so gerne in den Augen haben kann, schwamm ich im Mittelmeer mit Schwimmbrille. Ich hatte den Eindruck, dass sie beschlagen war. Daher nahm ich sie im Wasser ab, spülte sie von innen, spuckte im Vertrauen auf den selbstproduzierten Antifox-Spezialspeicheleimer rein und setzte sie wieder auf. Wieder trübe Sicht unter Wasser. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Nicht die Brille war das Trübe, das Wasser selbst war es. Das Meer war voller kleiner Plastikschwebeteile, die das Licht brachen. Hier und da erkannte man auch noch eine von Sand, Gesteinen und Gezeiten zermahlene Plastiktüte, die gerade von ihrer Makro- in die Mikroexistenz überging und uns noch Jahrzehnte nicht den Gefallen tun wird, zu verrotten. Mir wurde schlecht. Ich ekelte mich und ich hätte heulen können über diese trüben Aussichten, über den Grad an Verschmutzung, über die Erkenntnis, Teil dieser Missachtung der Natur zu sein und gleichzeitig Opfer, weil mir die Freude am Schwimmen, am Meer, an der Weite über und unter Wasser genommen war. Und weil mir in dem Moment auch klar wurde, wie viel leichter es ist, Wasser zu verdrecken, als diese ganze diffuse Menge an Zeug, was da nicht hingehört, wieder zu entfernen. Noch ein Erlebnis. Es war Sommer, der Hitzesommer 2018. Ich konnte nicht mehr schlafen. Wir waren in Frankreich bei Freunden in einer Dachgeschosswohnung und es war einfach unerträglich heiß. Am schlimmsten waren die Nächte. Die Sonne war zwar weg, aber es kühlte schlichtweg nicht mehr ab. Wir hängten feuchte Handtücher auf, hängten tagsüber auch die Fenster, duschten dauernd, um uns herunterzukühlen, aber die Hitze blieb unerbittlich. Mit Glück ergatterte ich eins der rar gewordenen Das Dilemma der aufgeklärten Verschmutzer. Psst, ich verrate Ihnen jetzt ein schmutziges Geheimnis der Ökoszene. Je mehr Leute über ihr hohes Umweltbewusstsein reden, desto höher ist fast immer auch ihr CO2-Ausstoß. Nicht direkt in der Ausatemluft, aber in der Bilanz. Umweltbewusstsein hängt an Bildung, Bildung hängt an Geld und wer Geld hat, konsumiert auch mehr, auch wenn er sich für den Vorbildbürger hält. Ein Beispiel. Familie, wir kennen uns aus, wohnt in einem Einfamilienhaus im Grünen und bezieht selbstverständlich Ökostrom. Die Familie hat zwei Jobs, zwei Autos, zwei Kinder, einen Labrador und fliegt zweimal im Jahr in den Urlaub. Einmal in die USA zum Shoppen und damit die Kinder besseres Englisch lernen und einmal nach Bali, weil man da in einem Yoga-Ressort sowas von zu sich finden kann. Fleisch essen sie selten und nur das vom Biobauernhof, zu dem sie regelmäßig mit ihrem eigenen SUV fahren, denn anders kommt man gar nicht über die holprige Zufahrt. In der Freizeit engagieren sie sich für Parents for Future. Ihre Kinder haben auf dem Internat gerade ganz andere Themen. Blickwechsel. Familie, fragt mich was anderes, wohnt in einer 2,5-Zimmer-Wohnung, besteht aus einem alleinerziehenden Elternteil, drei Kindern und einem Meerschwein, hat einen alten Diesel und fliegt einmal im Jahr in den All-Inclusive-Club auf Malle, weil man sich da so viel Fleisch reinziehen kann, wie man will. Sie muss mit dem Haushaltsgeld gut wirtschaften, kauft daher im Discounter und in günstigen Klamottenläden und achtet insgesamt sehr auf Sonderangebote. In der Freizeit sieht Familie, fragt mich was anderes, gerne fern, essen gehen sie selten, höchstens mal zum Drive-In. Meine Frage, wer fällt der Erde mehr zur Last? Und wer fällt den Freunden und Angehörigen mehr auf den Wecker? Auch wenn der CO2-Rechner des Umweltbundesamtes nicht viele Eingabemöglichkeiten hat, verballert in der ersten Überschlagsrechnung die Familie Wir kennen uns aus bei höchstem Umweltbewusstsein dreimal so viel CO2 wie die Familie Frag mich was anderes. Familie Wir kennen uns aus liegt bei 21 Tonnen pro Kopf, der deutsche Durchschnitt bei 11 Tonnen und Frag mich was anderes bei nur 7 Tonnen pro Person. Zu Buche schlagen vor allem die Fernreisen, die großen beheizten Flächen, die vielen Klamotten und der sonstige Konsum, den man sich leisten kann oder eben nicht. Allein für die Emissionen des Hundes, rund 2,5 Tonnen, könnte man sich 25 Meerschweinchen halten, aber das muss man auch wollen. Weltweit nachhaltig leben können wir erst dann, wenn wir unter 2 Tonnen bleiben, was sehr viele Menschen in sehr armen Verhältnissen unfreiwillig schaffen. Man kann sich immer trösten, dass die Amerikaner im Durchschnitt schon so viel verbrauchen wie in Deutschland nur die sehr wohlhabenden Familien, aber die haben auch nie behauptet, besonders öko zu sein. Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut für Klima. Der Kühlschrank in der Hosentasche. Denken ist wie googeln, nur krasser. Die Digitalisierung gilt ja als Verheißung, dabei trägt sie viel zur Verheizung der Erde bei. Sagt einem allerdings kaum jemand. Wer von virtueller Welt spricht, vergisst leicht, dass dahinter ein gewaltiges System aus Rechenzentren, Datenleitungen und Knotenpunkten mit einem unstillbaren Energiehunger steht. Wäre das Internet ein Land, hätte es den 6. größten Stromverbrauch auf dem Planeten. In Frankfurt am Main schlucken Rechenzentren bereits mehr Strom als der Flughafen. Was wir an Strom ins Handy stecken, ist nur ein 20stel des Verbrauchs, den das Gerät andernorts verursacht. Wir schauen auf die Steckdose, aber all die Serverfarmen, die im Hintergrund ständig am Laufen gehalten werden, bleiben für uns unsichtbar. Weil die Rechner eine konstante Betriebstemperatur von 21 Grad erfordern und wegen ihrer eigenen Abwärme gekühlt werden müssen, verbrauchen sie enorm viel Strom, der, solange er weltweit fossil und dreckig erzeugt wird, auch das Internet zu einer echten Dreckschleuder macht. Nicht nur, was bestimmte Inhalte angeht, sondern auch im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch der Hardware. Dass ein Kühlschrank Strom verbraucht, das hat sie schon kapiert. Aber dass mein Smartphone in der Hosentasche durch viel Streaming und Suchanfragen an den Strombedarf eines kleinen Kühlschranks herankommt, wusste ich nicht. Und der Strombedarf wächst weiter. Zum einen durch das Internet of Things, bei dem alle Geräte miteinander verbunden sind, damit der Kühlschrank melden kann, wenn es keine Milch mehr gibt, Hafermilch selbstverständlich, denn die ist ja so nachhaltig. Zum zweiten explodieren die Datenmengen durch die diversen Streamingdienste und Cloud-Speicher, die alles, was früher vor Ort auf einer Festplatte abgelegt war, dreimal um die Erde schicken und doppelt und dreifach lagern. Mit dem Energiehunger von einer Stunde Netflix könnte man 6 Stunden lang eine Glühbirne betreiben, wobei ich zugeben muss, dass es natürlich dramaturgisch spannender ist, in der einen Stunde zu erfahren, wer wann mit wem durchbrennt. Weil jetzt alle Bewegtbild wollen, während sie selbst von Bus oder Bahn bewegt werden, gehen Experten davon aus, dass das Streamen von Videos die Datenmenge im Netz weiter in die Höhe treibt, alle 2 bis 3 Jahre eine Verdoppelung. Heute schon gehen etwa 80% des Stromverbrauchs im Netz auf das Konto von Videos. Um mit halbwegs gutem Gewissen unterwegs auf dem Smartphone oder Laptop Filme zu gucken, lohnt es sich daher, die zu Hause herunterzuladen, wo ein Kabel oder WLAN viel weniger Energie verbraucht als ein Satellit, der einem das unterwegs übertragen soll. Ein Videostream in HD über Glasfaserkabel ist 50 Mal effizienter als über das Mobilfunknetz. Und der zweite praktische Trick besteht darin, nicht alles mit der höchstmöglichen Auflösung zu gucken, denn meistens schauen wir nicht auf eine Kinoleinwand, sondern auf einen Bildschirm ganz anderer Größe, wo es nicht auf jedes Pixel ankommt. Wie affig sind Menschen? Das klingt vielleicht pathetisch, aber selten habe ich eine so charismatische und gleichzeitig bescheidene Frau getroffen wie Jane Goodall. Mit 26 Jahren wurde sie für ihren kühnen Plan, Schimpansen in freier Wildbahn aus der Nähe zu erleben, weltberühmt und gleichzeitig angefeindet. Mit inzwischen 85 Jahren ist sie immer noch unermüdlich unterwegs in ihrer Herzensangelegenheit, das Überleben von Menschen und Tieren zu sichern. Seit vielen Jahren schon hatte ich den Wunsch, Jane einmal live zu erleben. Und dann ergab sich ziemlich spontan die Gelegenheit, sie während eines kurzen Aufenthaltes in Deutschland zu treffen. Ich sagte zu, ließ alles andere stehen und liegen und fuhr nach Düsseldorf, wo ihr der Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises verliehen werden sollte. Auf dem Weg las ich in ihrer Biografie und war mehr und mehr beeindruckt, wie sie von einer jungen Frau ohne akademischen Hintergrund, aber mit einem klaren Ziel vor Augen, zu einer der bekanntesten Wissenschaftlerinnen der Welt wurde, dass sie als Mädchen in England von deutschen Bomben bedroht worden war und heute in Deutschland einen Verbündeten sieht, um Nachhaltigkeit und Artenschutz auf die internationale Agenda zu bringen. Und wie sie mit ihrem Charme den männlichen Territorialverhalten der Akademiker etwas entgegensetzte, die einer jungen Frau ohne Studium nicht glauben wollte, dass der Abstand zwischen der Krone der Schöpfung und den Affen so groß gar nicht ist. Denn positiv formuliert sind wir Menschen viel stärker Teil der Natur, als uns bewusst und manchmal auch lieb ist. Unglaublich, was diese Frau für ein Pensum auf sich nimmt in einem Alter, in dem andere schon seit 20 Jahren in Pension sind. Weil sie an dem Tag erst aus Belgien anreisen musste, verspätete sich alles. Mit klopfendem Herzen wartete ich in der Hotellobby und dann stand sie plötzlich vor mir. Eine zarte, mädchenhafte Frau, die mit ihrer Stimme kämpfte. Ich bot ihr Lutschpastillen an. Sie lachte und sagte, oh nein, ich mache das wie die Opernsänger. Ich habe ein Geheimmittel. Wissen Sie, was es ist? Whisky. Wenn ich mal meine Stimme zu verlieren drohe, habe ich immer eine kleine Flasche dabei. Apfelsaft steht drauf, hat genau die Farbe, aber es ist Whisky. Nur ein winziger Schluck, aber es hilft. Da trifft man sein Idol und sie bricht das Eis mit hochprozentigem und Humor. Jane sprach leise, konzentriert und in ihrem weisen, warmen Blick lag auch eine gewisse Melancholie. Wir führten ein Gespräch, das mein Verständnis für die Verbindung von Erde, Tieren und Menschen grundsätzlich verändern sollte. Ein Erfolgsgeheimnis der menschlichen Art sind ja die Großmütter, denn sie geben kulturelles Wissen, Lebenserfahrung und Weisheit an die Enkel weiter. Jane erzählte mir, wie sie sich um ihre Enkel kümmert und schlug gleich einen Bogen zur Tierwelt. Bei den Schimpansen besteht auch eine sehr enge Bindung an die Großmütter. Affenkinder haben eine sehr lange Kindheit, genau wie Menschenkinder. Genetisch sind wir ja fast gleich. Der größte Unterschied zwischen uns sind die explodierende Entwicklung unseres Intellekts und die Sprache. Jane hatte über all die Jahre die Sprache der Affen gelernt und unsere Jetzt-Besoffenheit. Silberrücken gibt's auch unter Menschen. Nach der Begegnung mit Jane interessierte mich, wer die Pioniere in Deutschland sind, die Vordenker, von denen ich etwas lernen könnte. Da kommt man sehr schnell auf Professor Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker. Er stellte seine Kenntnisse als Physiker viele Jahre in den Dienst der Politik, wurde Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie, leitete Enquete-Kommissionen, evangelische Kirchentage und gehört unter anderem dem World Future Council an. Bis heute prägte er auch den Club of Rome, ein Netzwerk aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, das 1972 bereits mit dem Bericht »Die Grenzen des Wachstums« schlagartig weltweit bekannt wurde. Dieses Ursprungsdokument der Umweltbewegung sorgte damals für große Aufbruchstimmung und wurde 30 Millionen Mal verkauft. Seitdem ist die Welt insgesamt ökonomisch immer reicher, ökologisch aber dramatisch ärmer geworden. Wie hält man es als Vordenker aus, dass allen Warnungen zum Trotz in vielen Bereichen Wachstum nach wie vor wichtiger zu sein scheint als Wachheit? Ich besuchte ihn dort, wo er ab und zu anzutreffen ist, zu Hause. In einer Straße in der Nähe von Freiburg fällt schon aus der Reihe, denn es ist kein klassisches Einfamilienhaus, sondern als Mehrfamilienhaus mit wenig Energieverbrauch konzipiert. Wir üben uns in Vernunft, erklärte er mir ernst. Wir haben ein Auto für 5 Führerscheine und ernähren uns vorwiegend von ökologisch angebauten Lebensmitteln zu einem Teil aus unserem eigenen Garten. Das ist ganz der Verdienst meiner Frau Christine. Wir fahren viel Bahn, aber wir fliegen auch nach Kalifornien etwa oder nach China. Und auch solch ein Haus, in dem wir umweltfreundlich leben können, hat natürlich Geld und Natur gekostet. So oder so spielen wir mit im System. Was mich freute, im Arbeitszimmer von Ernst Ulrich von Weizsäcker hängt ein Foto von ihm zusammen mit John Cleese von Monty Python, für mich einer der größten Komiker der Welt, das Ernst bei einer zufälligen Begegnung mit Cleese gemacht hat. Zwei Idole auf einem Foto. Wahrscheinlich hilft ein Sinn für Humor bei aller Dringlichkeit der Sachlage und den unausweichlichen eigenen Widersprüchlichkeiten, nicht verrückt zu werden. Mit einer Tasse Tee setzten wir uns in den Garten und ich lernte den Unterschied kennen zwischen einer leeren und einer vollen Welt. Unsere Kinder und Enkel leben in einer ganz anderen Zeit als die Menschen aller vorherigen Epochen der menschlichen Geschichte. Herman Daly, lange Jahre führender Ökonom bei der Weltbank, sagt, alle Religionen und auch wirtschaftlichen Leitgedanken sind in einer leeren Welt entstanden. Die Menschen lebten verstreut, die Ozeane und die Urwälder blieben stets groß und intakt. Der Anspruch, macht euch die Erde untertan, war gar nicht anstößig, denn die Natur war unermesslich groß und die Menschheit sehr klein. Eine solch leere Welt existierte bis etwa 1950. Ab dann gingen die menschengemachten Veränderungen durch Nahrung, Konsum und Mobilität raketenartig nach oben. Die Kurve des CO2-Ausstoßes wächst stetig. Damals lebten erst etwa über 2 Milliarden Menschen auf der Erde. Ich glaube, neue Komplimente braucht das Land. Normalerweise machen wir Komplimente für alles, was glitzert, was teuer ist, neu, aufregend und weit weg. Aber das ist out. Doch auch in einer nachhaltigen Welt brauchen Menschen einfach Anerkennung und Lob, aber eben nicht mehr für ihren Konsum, sondern für ihre Haltung. Nicht haben, sondern sein zählt. Und so könnte vielleicht im Postmaterialismus flirttechnisch die Post abgehen. Und deswegen habe ich jetzt hier im Studio Fernanda, Mitarbeiterin von Gesunde Erde, gesunde Menschen und vor allen Dingen eine neue Generation. Hallo Fernanda.
Hallo Eckart.
Wir spielen mal, was in meiner Generation noch üblich war, als Komplimente und was in eurer vielleicht irgendwann mal gängig wird.
Okay.
Hübsches Kleid, ist das die neue Kollektion?
Hübsches Kleid, das hattest du doch neulich auch schon an.
Also ich spiele das 20. Jahrhundert und du?
Das 21. Jahrhundert.
Da bist du ja auch fast geboren.
Ja, fast. Kurz davor.
So viel zum Thema neue Komplimente. Ich hatte ein 500 Gramm T-Bone Steak auf dem Grill und das war innen noch blutig und so saftig.
Oder ich hatte 500 Gramm Bio-Zucchini auf dem Grill und die waren innen noch richtig rare.
Man gibt ja auch gerne mit Reisen an. Irre, du warst in Australien. Ich stelle mir das ja total aufregend vor. Die Landschaft, die Leute.
Irre, du warst im Harz. Ich stelle mir das ja total aufregend vor. Die Landschaft, die Leute.
Und natürlich sagt man immer, wie gut man aussieht. Wahnsinn, du siehst so glatt im Gesicht aus. Ist das Botox, Hyaluron oder etwa diese Frischzellen aus Kälberembryos?
Wahnsinn, ich hätte auch gerne solche Lachfalten wie du. Du strahlst so viel Lebenserfahrung aus.
Und das allerschönste und wichtigste Kompliment ist natürlich:
Ich finde dich toll, so wie du bist.
Coffee to stay. Wer die Welt retten will, soll auf die Straße, aber bitte ohne Becher. Wer hat eigentlich damit angefangen, dass man Kaffee im Gehen trinken muss? Alles muss to go sein, so als würde man sich im Flug betanken wie ein Löschflugzeug. Oder hätte nur noch im Stehen Sex? Im Gehen ist auch schwierig. Vieles, was Spaß macht, opfern wir der Beschleunigung. Okay, Kaffee soll uns ja auch beschleunigen, wacher, schneller, leistungsfähiger machen. Ich frage mich oft, wie viel müder die Leute aussehen ohne dieses permanente Doping. Aber davon war ursprünglich in den Kaffeehäusern dieser Welt keine Spur. Im Gegenteil, man trank zum Genuss, mit Muße und zu einem guten Gespräch. Damals hätte ein Kellner einen nach der einmaligen Bitte um einen To-Go-Becher ein Leben lang nicht mehr angeschaut. Zu Recht. Wovor sind wir eigentlich auf der Flucht? Vor uns selber? Halten wir Innehalten nicht mehr aus, weil wir uns um unseren inwendigen Menschen nicht gekümmert haben? Weil da nichts ist, wenn wir in uns gehen, rasten und rösten, verbinden? Should I stay or should I go? Gehen oder bleiben? Immer eine große Entscheidung. Im Fall von Kaffee habe ich inzwischen eine klare Meinung. Wenn ich keine Zeit habe, mich hinzusetzen und ihn zu genießen, trinke ich auch keinen. Gut, ich gestehe, ich bin in meinem Umfeld als letztes für Achtsamkeit bei der Nahrungsaufnahme bekannt. Ich esse, trinke und tanze gerne außerhalb der Reihe. Es gab Zeiten, in denen ich so hektisch unterwegs war, da habe ich mir einfach Kaffeepulver in den einen Mundwinkel gehauen, heißes Wasser in den anderen und dann vermischte sich das Ganze beim Rennen über die Treppe instant on the run, als extra Shot und extra Espresso. Eine Reihe von Informationen hat mich aber doch zum Coffee-to-Stay-Genießer gemacht. Vielleicht bin ich auch nur älter geworden. Die Deutsche Umwelthilfe jedenfalls hat ausgerechnet, dass bundesweit jeden Tag rund 7,6 Millionen Coffee-to-Go-Becher anfallen. Weltweit rund 2,8 Milliarden pro Jahr. Übereinander gestapelt ein 300.000 Kilometer hoher Turm. Wenn es wenigstens echte Pappbecher wären, aber die Becher sind nicht von Pappe. Die Innenseite ist mit Polyethylen, sprich Kunststoff, beschichtet, damit der Becher nicht durchweicht. Dummerweise baut sich diese Schicht nur sehr langsam ab, wird zersetzt zu Mikroplastik, dringt in die Natur ein und landet am Ende doch in der Nahrungskette. Keine sehr gesunde Art des Recyclings. Dabei wollte man ja gar nichts von dem Becher essen, nur eben schnell einen Kaffee trinken. Noch schlimmer als die Innenbeschichtung knallt der Deckel in der Bilanz durch die Decke. Nur weil wir beim Eierlauf im Kindergarten gefehlt haben und im Laufen nichts ruckelfrei in der Hand balancieren können, müssen 9.400 Tonnen Polyethylen obendrauf gestülpt werden. Und als würde sich dabei die Milch nicht eh von selber ausreichend mit dem Kaffee vermischen, gibt es auch noch die Mutter Erde auf der Intensivstation. Stellen Sie sich vor, Sie erfahren, dass Ihre eigene Mutter auf der Intensivstation liegt. Und wenn das zu Ihrer familiären Konstellation besser passt, denken Sie an irgendeinen anderen Menschen, den Sie lieben. Was würden Sie in dem Moment tun, in dem Sie von dem kritischen Zustand erfahren? Sie würden alles stehen und liegen lassen und sich sofort um Ihr Wohlergehen kümmern. Klare Priorität. Unser aller Mutter liegt auf der Intensivstation. Mutter Erde hat Fieber. Das Fieber steigt weiter. Sie hat Multiorganversagen, das Schlimmste, was man auf Intensiv haben kann. Mehrere Systeme funktionieren nicht mehr richtig. Atmung, Kreislauf, Entgiftung, Stoffwechsel. Bei Mutter Erde ist das der Jetstream, der nicht mehr weht. Der Wasserkreislauf, der durchdreht mit Starkregen, Wirbelsturm und Dürre. Die Entgiftung ist blockiert durch Feinstaub und Mikroplastik in Luft und Wasser. Und der Stoffwechsel von Stickstoff und Phosphat ist gestört weit über die planetaren Grenzwerte hinaus. Eins ist klar, es geht ums Überleben. Und viel Zeit bleibt uns nicht mehr, um an diesem kritischen Zustand etwas zu ändern. Ja, der Vergleich hinkt, aber sind wir nicht Kinder dieser Erde? Nicht esoterisch gemeint, sondern ganz praktisch. Woraus bestehen wir? Aus lauter Substanzen, die wir von der Erde geliehen haben. Was atmen wir? Was die Erde in ihrer hauchdünnen Atmosphärenschicht für uns bereithält? Was ernährt uns? Alles, was auf der Erde wächst. Von unseren leiblichen Eltern können wir uns emanzipieren. Aber auf das Wohlergehen von Mutter Erde sind wir unser ganzes Leben lang angewiesen. Wenn sie Fieber hat, fiebern wir mit. Wenn ihr die frische Luft ausgeht, husten wir mit. Wenn wir sie vergiften, vergiften wir uns mit. Früher wusste man das nicht besser. Heute wissen wir, was wir anrichten. Wir wissen, dass es anders geht und dass es sogar gesünder wäre. Wir benehmen uns wie Junkies, die in ihrer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen jede Verantwortung weit von sich weisen. Unsere Drogen sind Energie, Konsum, Wachstum. Was uns gestern noch gekickt hat, reicht heute nicht mehr. Ja, die Weltbevölkerung wächst, aber noch schneller wächst unser Ressourcenverbrauch. Einem Kohlendioxidmolekül ist es völlig egal, aus welchem Land, aus welcher Epoche, aus welchem Grund es in die Atmosphäre gelangt ist. Es besteht aus einem Kohlenstoffatom und zwei Sauerstoffatomen. Da darf man nicht viel Selbstreflexion erwarten. Dummerweise reflektiert das Ding aber Wärmestrahlung. Das ist seine Natur. Das ist gesetzt. Daran werden wir nichts ändern. Ändern können wir nur die Menge der Gase, die uns mit ihren Tonnen von Dreck erdrücken und überhitzen. Jeder Tag, den wir weiter Mutter Erdes Fieber anheizen und uns selber in den Schwitzkasten nehmen, wird uns noch bitterlich leid tun und unvorstellbares Leid erzeugen. Frühstück ohne Bienen. Das Artenaussterben ist normal. Die Geschwindigkeit, mit der Arten gegenwärtig für immer verschwinden, ist jedoch alles andere als normal. Sie ist abartig. Wir sind mittendrin im sechsten Massenaussterben. Seit den Dinosauriern gab es keine so große Sauerei mehr, einen solchen Kahlschlag im Netz des Lebens. 100 bis 1000 Mal schneller als im Schnitt der letzten 10 Millionen Jahre sterben gerade Arten weg. Schneller, als wir rote Listen der bedrohten Arten überhaupt schreiben können. Der Biologe E.O. Wilson sagt, das massenhafte Auslöschen der Arten ist die Sünde, die uns zukünftige Generationen am wenigsten vergeben werden. Haben wir uns zu lange und zu Unrecht über Krötentunnel lustig gemacht? Artenschutz hat ein Imageproblem, denn da wir viele Arten gar nicht kennen, ist es uns auch ein bisschen egal, wenn sie dann fehlen. Von den grob 2 Millionen Tierarten, die bekannt sind, kommen nur die wenigsten in den nachmittäglichen Fernsehfilmen vor und bekannt bedeutet oft auch nur, dass ein Lebewesen einen lateinischen Vor- und Nachnamen aufgedrückt bekommen hat. Damit ist man aber im Circle of Life noch nicht mal in der Vorstellungsrunde, in der jeder sagt, wie er heißt, was er vom Leben so erwartet und was er in die Gruppe einbringen kann. Schon von vielen bekannten Arten wissen wir nur wenig, von den unbekannten logischerweise gar nichts. Zwischen 10 und 100 Millionen sollen es insgesamt sein, also ein riesiger blinder Fleck in unserem Sichtfeld. Der zweite blinde Fleck ist unsere Betrachtung von oben herab, weil wir ja so schick aufrecht gehen können. Wir erwarten, dass die Natur uns dient. Daher leuchtet uns auch nicht ein, dass wir es sind, die Stress verursachen, wenn wir uns mit der Picknickdecke ausgerechnet auf einen Ameisenhaufen niederlassen und nicht die Ameisen, die nun anfangen, überall herumzukrabbeln. Ebenso wenig verstehen wir, warum sich nie Mücken, Wespen, Ratten oder Tauben nennenswert dezimieren, sondern immer nur die Guten, wie etwa die fleißigen Bienen oder die Süßen, wie die Pandabären mit ihren fotogenen Augenringen. Bei ihnen gerät die Familienplanung gar zur Staatsaktion, wenn die Letzten ihrer Art mit großem Aufwand zusammengebracht werden, damit sie sich paaren. Ärgerlich, wenn sie sich dann doch nur wie Brüderchen und Schwesterchen verhalten und selbst mit Hilfe praktischen Anschauungsmaterials nicht dazu zu bewegen sind, übereinander herzufallen. Kein Scherz. Wirksamer war wohl der Lockdown. In einem Hongkonger Freizeitpark paarten sich Pandas ganz überraschend spontan nach 10 Jahren Enthaltsamkeit, vielleicht weil sie endlich mal ein bisschen Privatsphäre hatten. Wenn wir früher als Kinder in den Urlaub nach Österreich fuhren, wurde grundsätzlich an jeder Tankstelle die Frontscheibe des Autos geputzt. Es hatten sich immer jede Menge Insekten darauf verewigt, die sich nicht so einfach mit dem Scheibenwischer von ihrer letzten Ruhestätte entfernen ließen. Und man musste mit dem Schwamm richtig rubbeln, bis wieder klare Sicht war. Der Weltenburger. Ein radikal subjektiver Text zum Hick mit dem Hack. Etwas zur Auflockerung vorneweg. 3 Kühe auf der Weide. Die erste sagt Muh. Die zweite sagt Mu, 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 Mu. Daraufhin erschießt die 3. Kuh die 2. Die 1. fragt die 3. Warum? Antwort, sie wusste zu viel. So geht's mir auch bei diesem Text, denn vor lauter Fakten, medizinischen Studien, CO2-Werten und Prozenten der globalen Emissionen raucht mir der Kopf. Und wahrscheinlich haben Sie auch schon viel gehört, gelesen und nachgedacht über unser kompliziertes Verhältnis zu den Nutztieren. Zu Tieren, die wir züchten, um sie dann umzubringen. Und erst langsam verstehen wir, dass wir uns damit selber umbringen. Kurzfristig, weil wir mindestens doppelt so viel Fleisch essen, wie es gesund wäre für uns, und langfristig, weil die überstrapazierte Atmosphäre die Erde so aufheizt, dass wir bald gar keinen Grill mehr brauchen. Industrielle Massentierhaltung ist einer der ganz großen Klimakiller, verantwortlich für mehr Treibhausgase als alle Autos, alle Schiffe und alle Flugzeuge auf der Welt zusammen. Das ist theoretisch alles bekannt. Aber deswegen möchte ich einen persönlichen Text schreiben, der Sie auch anregen könnte, mal Ihrer eigenen Fleischbiografie auf die Schliche zu kommen. Das Fleisch und ich, wir haben uns auseinandergelebt. Ich bin kein Vegetarier. Ich esse auch weiter Käse und Butter und trinke meinen Kaffee mit Milch. Ich bin kein besserer Mensch geworden, aber nachdenklicher. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Von wegen. Als Kind habe ich diesen Slogan inhaliert und immer geglaubt, dass man nur mit Fleisch groß und stark wird. Dabei hätte ich es auch schon damals besser wissen können, denn einer der größten Spieler in unserem Hockeyverein war Vegetarier. Das war damals so exotisch, dass wir ihn nur Pflanze nannten. Heute ist man exotisch, wenn man noch unreflektiert Fleisch isst. Wobei diese Erkenntnis eher aus der Filterblase der urbanen Besserverdiener stammt, denn die Verbrauchszahlen in Deutschland nehmen kaum ab. Weltweit steigt die Fleischeslust sogar brutal an und nimmt alle Kollateralschäden dafür billigend in Kauf. Es ist ja auch billig, weil die Folgekosten, wie bei Umweltschäden üblich, nicht im Preis einkalkuliert, sondern auf andere Länder und Menschen abgewälzt werden. Unsichtbar. Und eben auch nicht anschaulich greifbar. Humor kann helfen, Widersprüche offenzulegen. Ich sage den Zuschauern in meinem Bühnenprogramm, stellt euch vor, es gibt ab sofort für jedes Kilo Fleisch verpflichtend an der Kasse 20 Liter Gülle mit dazu. Und die Verkäuferin sagt, die haben Sie mit verursacht, die nehmen Sie jetzt mit, wollen Sie einen Deckel drauf oder geht das so? Viel Spaß beim Grillen. Dann lacht das Publikum und versteht, das Fleisch hat einen Preis, den wir aber an der Supermarkttheke nicht sehen. Ich bin dafür, bei Lebensmitteln eine CO2-Angabe dazu zu schreiben, sowie auch die Kalorien draufstehen und so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eine Rindfleischsuppe 10-mal so viel Treibhausgase erzeugt wie eine Gemüsesuppe. Dann denke ich doch als Verbraucher, schmeckt mir die 10-mal so gut? Gut für mich, gut für die Erde. Die Planetary Health Diet. Ein Klimaforscher, der von Bananeneis schwärmt? Als ich Johann Rockström, den Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, traf, war ich überrascht, wie seine Augen leuchteten, als er mir sein Kochbuch zeigte. Wie, einer der weltweit am häufigsten zitierten Wissenschaftler ist stolz auf Rezepte? Und ausgerechnet Bananeneis soll dem Abschmelzen der Polkappen Einhalt gebieten? Das kann es tatsächlich. Ich brauchte ein bisschen, um die Zusammenhänge zu verstehen, aber an kaum einem anderen Beispiel lässt sich die Idee der Co-Benefits des Win-Win für Erde und Mensch besser darstellen als am Essen. Gibt es die eine Tablette, die Herzinfarkte und Schlaganfälle verhindert? Was könnten wir uns einwerfen, um jährlich etwa 11 Millionen vorzeitiger Todesfälle weltweit zu vermeiden? Diese Wunderpille können wir uns täglich vom Teller weg in den Mund stecken. Es ist unsere Ernährung, oral einzunehmen. Gäbe es eine Tablette mit derartigen Gesundheitsvorteilen, wie die Planetary Health Diet sie hat, würde jeder Arzt sie sofort verschreiben. Alles andere wäre fahrlässig, unterlassene Hilfeleistung. Weil man aber gesundes Essen nicht in eine Blisterverpackung pressen kann, verkaufen sich einerseits Nahrungsergänzungsmittel, die keiner braucht, für Milliarden Euro. Andererseits steigt weltweit der Anteil von Fertiggerichten, die uns fertig und fett machen. Ungesunde Ernährung ist bereits heute eine der Hauptursachen für Zuckerkrankheit, Herz-Kreislauf und die Fettleber und, was selten im selben Atemzug genannt wird, zugleich ein Risiko für die Klimastabilität. Aus diesem Grund hat die Eat Lancet Commission, ein großes Netzwerk von internationalen Experten aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Agrarwissenschaft und Erdsystemwissenschaft, relevante Forschungsergebnisse in einem bahnbrechenden Report zusammengestellt. Die gute Nachricht? Es ist möglich, eine wachsende Bevölkerung von 10 Milliarden Menschen bis 2050 nachhaltig und gesund zu ernähren. Die schlechte Nachricht? Es wird nur gelingen, wenn wir unseren Speiseplan substanziell umstellen, die Nahrungsmittelproduktion verbessern und die Nahrungsmittelabfälle reduzieren. Das wiederum erfordert erhebliche Veränderungen, ist aber möglich in Form der Planetary Health Diet. Diet, Diät, das klingt leider wieder nach Zwang und Verzicht, dabei bedeutet das Wort Lebensweise und das trifft hier auch viel eher zu. Denn es geht nicht um eine Anleitung zum Abnehmen, sondern um den Erhalt unserer Lebensgrundlage. Dass man dabei überflüssige Kilos verliert oder langfristig es gar nicht aufbaut, ist ein willkommener Nebeneffekt. Was sind die neuen Ernährungsspielregeln, die uns gut täten? Ganz simpel. Viel mehr Gemüse, Nüsse, Obst und Hülsenfrüchte auf den Teller und viel weniger rotes Fleisch und viel weniger Zucker. Da mehr als 3 Milliarden Menschen unterernährt sind, ist eine Umgestaltung des globalen Ernährungssystems eh dringend erforderlich. Gleichzeitig Solastalgie. Nein, es gibt noch kein gutes deutsches Wort. Algie ist auf Ärztelatein der Schmerz, kennt man am ehesten von Neuralgie, dem Nervenschmerz, oder von Nostalgie, ein krankmachendes Heimweh. Und etwas davon schwingt auch bei der Solastalgie mit. Sola kommt von Solatium, lateinisch der Trost. In der bislang nur auf Englisch geläufigen Wortschöpfung mischt sich in den Weltschmerz noch die Trostlosigkeit über den klimabedingten Verlust der Heimat. Wie bei der Nostalgie kommt zum Unbehagen an der Gegenwart und der unbestimmten Sehnsucht nach einer vergangenen, heileren Welt noch etwas. Das Bewusstsein, dass es diese heile Welt in Zukunft nicht mehr geben wird, weder räumlich noch zeitlich. Unwiederbringlich, irreversibel. Ein Beispiel für diesen Schmerz gab mir Michael Suko. Für ihn war die Vogelwelt immer etwas ganz Wesentliches in seinem Leben. Er erzählte mir, es gab ja noch kein Fernsehen, keine Handys. Ich war als Junge mitverantwortlich für die Schafherde meines Vaters und hatte viel Zeit. Mit 11 Jahren begann er, in einem Schulheft aufzuschreiben, welche Vogelarten er beim Schafehüten sah. Die Schulhefte mit meinen Naturbeobachtungen habe ich alle noch. Mehr als ein Drittel der Arten, die ich damals für selbstverständlich hielt, gibt es heute nicht mehr. Etwa die Großtrappe oder das Rebhuhn auf den Feldern, den Steinkauz, Wendehals und Wiederhopf in den alten Obstgärten, die haben meine Enkelkinder hier nie gesehen. Wir haben nur noch ein Mäusebussardpaar gefunden. Im Gespräch mit Michael merkte ich, wie traurig mich sein Augenzeugenbericht machte. Einerseits schien mir diese paradiesische Vielfalt sehr weit weg, andererseits war es erschreckend zu hören, wie schnell der Wandel gekommen war. Flora und Fauna hatten sich innerhalb eines Menschenlebens so stark verändert, wie über hunderte von Jahren nicht. Und in mir keimte die naive, fast kindliche Hoffnung, dass es doch möglich sein müsste, die Großtrappe, den Wendehals und das Rebhuhn in derselben Zeitspanne wieder lebendig zu machen, in der man sie vertrieben hatte, auch wenn es Käuze wie Michael kaum mehr gibt. Den Begriff Solastalgie prägte der australische Umweltwissenschaftler Glenn Albrecht, nachdem intakte Landschaften durch riesige Kohlebagger brutal zerstört worden waren und die Menschen der betreffenden Regionen einen Schmerz fühlten, für den es keine Worte gab. Vor ihren Augen ging etwas verloren, das ihnen von Kindertagen ans Herz gewachsen war. Der Trost, den die Natur zu geben vermocht hatte, war ihnen genommen. So tief ging ihr Schmerz, dass sie mit dem Auto extra Umwege fuhren, um nicht jedes Mal aufs Neue all die Löcher in der Erde und den ganzen damit verbundenen Dreck sehen zu müssen. Solche Regionen gibt es in Deutschland auch. Wer wissen will, warum sich am Hambacher Forst ein so harter Widerstand gegen den weiteren Kohleabbau durch die RWE bildete, kann sich Luftaufnahmen des Gebiets anschauen und wird erschrecken angesichts der Dimension. Fährt man mit dem Auto von... Ist das Kunst oder kann das weg? Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sind untersagt. Die Art, wie die Kanzlerin beim Lockdown die Unterhaltungsbranche, die Konzerte, Theater und Kabarettkultur als irrelevant abkanzelte, hatte etwas von der herablassenden Haltung von Herrschenden, die ihre Hofnarren zur Belustigung mit einer Handbewegung auf- oder abtreten und beim Nichtgefallen ganz fallen lassen. Vom wirtschaftlichen Aspekt einmal abgesehen, wissen wir nicht, wie wichtig für die geistige Auseinandersetzung Orte sind, an denen frei gedacht, gelacht, gelauscht und gesponnen werden darf? Wie wichtig Musik, Kunst, Kultur für die Seelenhygiene sind, genauso wie Kneipen, Festivals und Clubs? Gesundheit geht vor, klar. Gesundheit ist aber nicht nur die Abwesenheit von Viren und Krankheit, es ist auch seelische Gesundheit und die beruht vor allem auf sozialem Austausch mit anderen, auf geistiger und räumlicher Nähe und auf gemeinsamen Erlebnissen. Wir können uns nicht selber kitzeln und auch nicht selber auf oder in den Arm nehmen. Dass es etwas Show braucht, um heilende Kräfte zu entfalten, weiß ich aus eigener Erfahrung als Zauberkünstler. Dabei denkt man oft, es ging um Ablenkung. Gute Kunst lenkt aber nicht ab, sondern hin. Sie bündelt unsere Aufmerksamkeit und bringt damit etwas in uns in Schwingung, in Resonanz. Deshalb habe ich vor 12 Jahren meine erste Stiftung gegründet, Humor hilft heilen, um das Humane in der Humanmedizin zu stärken, um Begegnungen zu ermöglichen, die es ohne unser Zutun nicht mehr gäbe. Was einmal mit Clowns auf Kinderstationen begonnen hat, ist inzwischen ein großer Erfolg auf vielen Ebenen. In wissenschaftsbasierten Workshops für Pflegekräfte, in einer App für seelische Gesundheit und Resilienz in der Pflegeausbildung und im Hintergrund auch auf gesundheitspolitischer Ebene. Der Kerngedanke dabei ist immer, das Leichte macht das Schwere nicht weg, aber erträglicher. Außerdem hat Kunst einen enormen Vorteil, sie ist beinahe klimaneutral. In einem längeren Gespräch mit Harald Lesch elektrisierte mich sein Gedanke, der einfachste Weg, Emissionen zu reduzieren, sei einfach einen Tag weniger zu arbeiten und in der gewonnenen Zeit ein gutes Buch zu lesen. Auch beim Singen und Lachen stößt man nicht mehr Treibhausgase aus, als eh aus dem Körper müssen. Zugegeben sind große Tourneen nicht besonders umweltfreundlich, wenn da mit vielen Trucks und viel Strom jede Bühnenshow noch größer sein muss als die letzte. Aber wenn ich zum Beispiel an Reinhard May denke, wie er mit einer Gitarre, 2 Mikrofonen und einer Handvoll Liedern viele tausend Menschen gleichzeitig glücklich machen kann, die im besten Fall auch noch mit den Öffentlichen oder mit dem Rad angereist sind, das ist höchst zukunftstauglich. Das wichtigste Gefühl für unseren Seelenfrieden ist, gebraucht zu werden. Wenn wir aber im 21. Jahrhundert in vielen Bereichen produktionstechnisch so effizient geworden sind, dass gar nicht mehr alle Leute gebraucht werden, um bestimmte Dinge herzustellen. Eine Kreditkarte zum Frühstück. Geld kann man bekanntlich nicht essen, aber wann haben Sie zuletzt eine Kreditkarte gegessen? Ich behaupte, letzte Woche. Woher ich das weiß? Ich habe auch eine gegessen. Also nicht am Stück, sondern in kleinsten Teilchen als sogenanntes Mikroplastik. Die Menge, die wir unbemerkt über eine Woche in uns aufnehmen, summiert sich auf 5 Gramm, also das, was eine Kreditkarte aus Plastik wiegt. Kann das gesund sein? Wohl kaum. Aber sind diese kleinsten Teilchen das größte Problem, das wir gerade haben? Schwer zu sagen. Also eins nach dem anderen. Plastik ist wirklich überall. Im Jahr 2014 entdeckten britische Meeresforscher in 6000 Meter Tiefe eine neue Art von Flohkrebsen. In den zierlichen Körpern konnten sie Mikroplastik nachweisen und nannten die neue Art Eurythenes plasticus, um auf die schockierende Tatsache hinzuweisen, dass unser Müll inzwischen an einem der unzugänglichsten Orte der Erde angekommen ist. Wenn man die Augen offen hält, ist das nicht verwunderlich. Neulich habe ich eine Mülltüte zum Waldspaziergang mitgenommen und schon nach einer halben Stunde hatte ich 2 Einwegmasken, 4 Plastikflaschen und jede Menge Kleinteile eingesammelt. Wenn man all das Plastikzeug neben einem kleinen Bach liegen sieht, kann man sich gut vorstellen, wie es damit weitergeht. Der nächste starke Regen schwemmt das Plastik in den Bach, der Bach spült es in den Fluss, der Fluss ins Meer. Studien haben ergeben, dass in der Donau stellenweise mehr Plastikpartikel als Fischlarven treiben. Rund 6-10% der weltweiten Kunststoffproduktion landen in den Weltmeeren. Vor kurzem erst stellten ForscherInnen der Universität Hawaii fest, dass Plastikmüll, der in der Sonne liegt, Treibhausgase wie Methan produziert. Sonne, Wind und Gezeiten zerlegen die Plastiktüten in kleinere Teile und schließlich in Mikropartikel. Eine größere Menge bleibt an Land und verhunzt Landschaft und Böden. Zerfallender Kunststoffmüll gilt als die wichtigste, aber leider nicht als die einzige Quelle für die Entstehung von bis zu 5 mm großen Mikropartikeln. Zu den fragwürdigen Top 10 gehören der Abrieb von Reifen und Asphalt, die Verluste bei der Abfallentsorgung und der Kunststoffherstellung sowie der Abrieb und die Verwehung von Kunstrasenflächen. Eine unterschätzte Quelle für Mikroplastik sind auch unsere Waschmaschinen. Wenn wir unsere kuscheligen Fleecepullis, Glitzer-T-Shirts und funktionalen Laufhosen waschen, entstehen aus den synthetischen Fasern jedes Mal viele kleine Textilabriebe, die durch das Sieb rutschen und im Wasser landen. Auf Kosmetikartikeln ist inzwischen vermerkt, ob sie frei von Mikroplastik sind. So habe ich als Verbraucher die Wahl und vor allem die Illusion, die Welt besser zu machen und mein Gesicht auch ohne Plastik zu wahren. Auf Reifen steht nichts von Mikroplastik. Beim Autokauf ist es einfach dabei. Nichts ist fein mit Feinstaub. Feinstaub ist kein Feenstaub, kein Einhornpulver. Es ist ein Sammelbegriff für gefährlichen und potenziell tödlichen Dreck in der Luft. Thomas Münzel von der Uniklinik in Mainz ist Kardiologe mit Weitblick. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich mit Lärm und seinen Folgen für die Menschen. Die sind gewaltig. Denn auch wenn wir meinen, wir würden uns an Lärm gewöhnen und ihn gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, reagiert unser vegetatives Nervensystem äußerst sensibel, erhöht den Blutdruck und stresst das Gefäßsystem Tag und Nacht, sogar im Tiefschlaf. Wo es Lärm gibt, gibt es auch Feinstaub, erklärt Münzel. Und genau diese Verknüpfung ist das eigentlich Gefährliche. Lärm stresst die Gefäße schon vor. In Verbindung mit Feinstaub schädigt das die Innenwände der Arterien doppelt. Die Auskleidung, die Endothelzellen entzünden sich, schwellen an und verstopfen die Gefäße. Laut Münzel haben Studien gezeigt, dass Menschen, die in Gebieten mit ausgeprägter Luftverschmutzung leben, nicht nur anfälliger sind für Herzinfarkt und Schlaganfall, sondern auch ein 3-5-mal so hohes Risiko haben, an Demenz zu erkranken. In der Nähe von Mexiko-Stadt, wo es sehr hohe Feinstaubkonzentrationen in der Luft gibt, wurden sogar schon in den Gehirnen von Kindern erste Ablagerungen gefunden, die Alzheimer-Plaques ähneln. Auch etwa 15% der Covid-19-Toten gehen aufs Konto der Luftverschmutzung. Dort, wo die Luft am dreckigsten ist, sind schwere Verläufe der Infektion besonders häufig. Die Krisen hängen also zusammen. Und das Fiese am Feinstaub ist, je kleiner die Partikel sind, desto leichter gelangen sie nicht nur in die Lunge, sondern durch die Lungenbläschen auch ins Blut und dann mit dem Kreislauf überall hin. Die Luftverschmutzung verkürzt die Lebenserwartung im globalen Durchschnitt stärker als Infektionskrankheiten oder andere Herz-Kreislauf-Risikofaktoren wie Rauchen. Die Luftverschmutzung war im Jahr 2015 weltweit für 8,8 Millionen vorzeitiger Todesfälle verantwortlich. Dies entspricht einer durchschnittlichen Verkürzung der Pro-Kopf-Lebenserwartung von 2,9 Jahren. Im Vergleich dazu reduziert Rauchen die Lebenserwartung nur um durchschnittlich 2,2 Jahre. Seltsamerweise hörte man auch vor Corona nie etwas von der Luftverschmutzungspandemie. Aber was ist eigentlich dieser Feinstaub? Feinstaub ist nahezu unsichtbar. Kein Wunder, dass er unterschätzt wird. Im Gegensatz zu den echt unsichtbaren Gasen wie Kohlendioxid ist der sogenannte Schwebstaub so klein, dass man ihn mit dem Auge nicht wahrnimmt und so leicht, dass er nicht gleich zu Boden fällt, obwohl er aus festen oder auch flüssigen Materialien besteht. In Ballungsgebieten ist der Straßenverkehr die dominierende Staubquelle. Dieselmotoren mit Partikelfiltern sind sehr sauber geworden. Benziner ohne Partikelfilter dagegen stoßen immer noch sehr viele ultrafeine Partikel aus. Aber was? Wer wandelt sich eigentlich im Klimawandel? Was passt Ihrer Meinung nach am besten als Wort zu Klima? Krise, Wandel oder Katastrophe? Krise ist ursprünglich ein Begriff aus der Medizin, der den Tiefpunkt einer Krankheit beschreibt, den Moment, in dem sich entscheidet, ob Besserung eintritt oder der Tod. Dagegen bezeichnet Wandel einen Prozess und die reflexive Form sich wandeln bringt zum Ausdruck, dass dies quasi ohne Anstoß, Zutun oder gar Eingriff eines anderen geschieht. An einem Wandel ist keiner schuld, keiner kann oder muss was dagegen tun. Sowohl Klimawandel als auch Klimaschutz blenden uns Menschen als die Verursacher dessen, was als Katastrophe auf uns zurollt, komplett aus. Wir treten, wenn überhaupt, als Retter auf, als Schützer. Ein sehr bequemer sprachlicher Rahmen, neudeutsch Frame, den wir uns da über Jahrzehnte gegeben haben. Aber wenn es schon schwierig ist, ein richtiges Wort zu finden, wie wird daraus eine Geschichte, die hängen bleibt? Wie tief geht ein Narrativ? Menschen lieben Geschichten, wir bestehen daraus, wir suchen nach Sinn, nach Zusammenhang, nach tieferen Verknüpfungen, manchmal auch dort, wo keine sind. Das macht uns anfällig für Verschwörungstheorien, für Leute, die uns das Blaue vom Himmel erzählen. Aber wir können gar nicht anders, wenn wir einzelne Bilder sehen, als uns zu fragen, was sie uns erzählen wollen, egal ob auf Insta, bei Film, Fernsehen oder im Kopfkino. Der älteste Bestseller, die Bibel, ist auch voll von Geschichten und starken Bildern, allen voran der Weltuntergang, die Apokalypse. Seit meiner Schulzeit geht immer irgendetwas um mich herum gerade unter. Der Wald, der Weltfrieden, Chemieunfälle und Feuersbrünste töten Menschen, Atomkraftwerke explodieren, Geflüchtete ertrinken im Mittelmeer. Werden wir durch drohende Apokalypse, durch drastische Bilder zum besseren Menschen? Wie viel lähmt uns, wie viel Erschrecken braucht es, um aus dem Entsetzen ins Umdenken und ins Handeln zu kommen? Nicht alles regelt der Markt nach Angebot und Nachfrage. Dafür, dass es nur eine Welt gibt, ist das Angebot an Weltuntergängen erheblich zu groß. Das Waldsterben war kein Fehlalarm. Die politische Diskussion führte zu konkreten Verbesserungen. Die Schornsteine und Autos wurden sauberer. Ebenso wie Vater Rhein sauberer wurde durch den Chemieunfall an der Schweizer Grenze. Also natürlich nicht durch die Chemikalien, aber durch die Maßnahmen, die nach der Katastrophe konsequenter ergriffen wurden. Jeder Erziehungsberechtigte kennt das Gefühl, dass die Freude über die Errungenschaften trübt, wenn man denkt, ach, dass man immer erst schimpfen muss. Neu ist am Weltuntergang, dass er nicht irgendwann und irgendwo stattfindet, sondern hier und jetzt. Aber das Schmoren in höllischen Temperaturen als Hölle ist seit Jahrtausenden tief in unserer westlichen christlichen Kultur verankert. Aufgrund ihrer starken kollektiven Bilder von der Endzeit diente die Offenbarung des Johannes sogar als Vorlage für viele Spielfilme Hollywoods. Die Reiter, die Seuchen, der heißer Scheiß. Schämen Sie sich manchmal, wenn Sie ins Schwitzen geraten? Dieser Text könnte Ihre Einstellung radikal verändern. Mein eigenes Aha-Erlebnis liegt schon eine Weile zurück. Als Medizinstudent war ich das erste Mal in Südafrika, machte ein Praktikum im Baragwanath Hospital von Soweto in Johannesburg und besuchte Gesundheitseinrichtungen auf dem Land. Eine der Nurses lief ständig mit einer Art Wasserpistole herum, nicht um die Kinder zu amüsieren, sondern um sich selber zu besprühen und so ihre Haut permanent feucht zu halten. Ihr fehlten schlichtweg die Schweißdrüsen, deren unsichtbare Höchstleistung sie künstlich ersetzen musste. Dass sie unter Anhydrose, wie das wissenschaftlich heißt, litt, nahm sie mit viel Humor und machte mir für immer klar, welch geniale Temperaturregulation der Mensch hat, solange die Schweißdrüsen gut drüsen und der Körper seine Wärme loswerden kann. In die Sonne zu fliegen gehörte schon immer ganz wesentlich zum deutschen Tourismus, weshalb man hierzulande die Diskussion um die Klimaveränderung vielleicht auch nicht ganz ernst nahm. Man dachte auch, so ein paar Grad wärmer kann doch nicht schaden, dann sparen wir uns womöglich sogar bald den Flug auf die Kanaren. Es gibt eben Wärmemenschen, die sich erst richtig wohlfühlen, wenn sie den ganzen Tag über 30 Grad haben. Aber, wie eingangs erwähnt, ich gehöre nicht dazu. Ich vertrage Hitze extrem schlecht und gehe lieber aus der Sonne, als dass ich sie suche. Aber wohin kann man gehen, wenn es mehr als 40 Grad im Schatten hat, drinnen wie draußen? Unsere Schweißproduktion kommt irgendwann an ihre Grenzen. Der Körper gibt alles, damit seine Kerntemperatur nie über 41 Grad steigt. Denn 42 Grad Körpertemperatur überlebt kein Säugetier. Zu große Hitze bleibt einer unserer wundesten Punkte. Sven Plöger brachte es gut auf den Punkt. Die Menschen haben Angst, im Gewitter von einem Blitz erschlagen zu werden. Dabei sterben viel mehr durch Hitze. Wer stirbt zuerst? Die Kleinkinder und die Großeltern. Das Extrembeispiel für den Treibhauseffekt sind ja die Innenraumtemperaturen eines Autos, das man in der Sonne parkt. Die Wärmestrahlen der Sonne kommen durch die Scheiben rein, finden aber nicht wieder raus. Im günstigsten Fall verbrennt man sich dann die Finger am Lenkrad und den Po auf dem Sitz. Im ungünstigen Fall stirbt ein kleines Kind, das auf dem Rücksitz vergessen wurde, weil man ja nur mal schnell etwas holen ging. Das passiert Jahr für Jahr. Treibhausgase haben die gleiche Wirkung wie die Scheiben des Autos. Wärme kommt aus dem All durch die Treibhausscheibe auf die Erde, wird aber nicht mehr zurückgelenkt. Die Luftschichten heizen sich auf. Warum fallen die Todesopfer von Hitzewellen so wenig auf? 2003, während der ersten großen Hitzeperiode des Jahrtausends, starben europaweit 70.000 Menschen. Schlüge eine Bombe in ein übervolles Fußballstadion ein, gingen diese Bilder um die Welt und jeder dächte darüber intensiv nach, wie man verhindern könnte, dass so etwas Schreckliches noch einmal passiert. Hitzetote sind viel weniger sichtbar. Es sind viele alte Menschen, die einsam in ihren Wohnungen sterben, wenn das durch die Hitze... Retten Frauen die Welt? Naomi Klein sagt, es gibt nur einen Weg, wie man in einem Kampf gegen Leute siegen kann, die viel zu verlieren haben, indem man eine Massenbewegung startet mit all den Menschen, die viel zu gewinnen haben. Climate change is a man-made problem with a feminist solution. Das hat die erste Frau in der Regierungsspitze von Irland, Mary Robinson, gesagt. Und ihre Formulierung ist mehr als ein Wortspiel. Der Klimawandel ist ein Problem, das Männer verursacht haben und Frauen lösen können. Wobei man-made sowohl bedeuten kann, von einem Mann gemacht, als auch Menschen gemacht. Und Feminist bedeutet ja in der modernen Lesart auch, dass jemandem Gleichberechtigung wichtig ist, völlig unabhängig von seinem eigenen Geschlecht. Wenn ich Sie bitten würde, eine der wirksamsten Möglichkeiten zur Bekämpfung des Klimawandels zu nennen, was wäre Ihr spontaner, heißester Tipp? Sonnenkollektoren, Windräder im Meer, Elektroautos? Wie wäre es mit Ausbildung von Mädchen? Ja, Bildung für Frauen ist eine, wenn nicht die effektivste Maßnahme, um die Erde bewohnbar zu lassen. Und das ist nicht eine dahingesagte private Meinung eines alten weißen Mannes, der sich bei den LeserInnen beliebt machen will, sondern ich habe bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises mit Catherine Wilkinson gesprochen. Und sie sagte mir, dass Frauen die wichtigsten Landwirte der Welt seien und in armen Regionen 60-80% der Nahrungsmittel selber produzierten. Frauen sind deutlich effizienter als Männer. Würde man Frauen in Sachen Geld, Kredite, Ausbildung, Geräte und Technologie auf das Niveau der Männer heben, könnte man eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität von 20-30% erwarten und weniger Menschen müssten hungern. Auch hätte nach ihrer Berechnung mehr Gleichberechtigung in der Landwirtschaft zur Folge, dass zwischen heute und 2050 2 Milliarden Tonnen Abgase verhindert werden würden, so viel wie durch weltweites konsequentes Recycling. Laut UNESCO könnte die Ausbildung von Mädchen bis 2050 zu einer Verringerung der Emissionen um über 50 Gigatonnen führen. Warum? Catherine erklärt. Gut gebildete Frauen sind Garantinnen für ein höheres Einkommen und weniger Not. Sie sind nicht mehr allein von ihren Männern abhängig. Das ist entscheidend, denn diese Frauen heiraten später und haben weniger Kinder. Mit wenigen Millionen Dollar könnten wir Frauen weltweit Zugang zu Verhütungsmitteln ermöglichen und bis zur Mitte des Jahrhunderts 1 Milliarde weniger Menschen auf der Welt haben. Aber immer noch leben 650 Millionen Mädchen und junge Frauen in Ehen, die vor ihrem 18. Geburtstag geschlossen wurden. Ein Umstand, der auch die Bildungs- und Berufschancen zerstört. Ein weiterer Grund für die abgebrochenen Bildungsbiografien, die Menstruation. In Indien fallen dadurch etwa 20% der Mädchen aus dem Schulsystem. In Malawi verpassen 70% der Schülerinnen jeden Monat viele Unterrichtstage. Mit einer einfachen Lösung ließe sich das vermeiden. Mein Traum 2050. Vorab eins meiner Lieblingszitate von Marc-Uwe Kling. Ja, wir könnten jetzt was gegen den Klimawandel tun, aber wenn wir dann in 50 Jahren feststellen würden, dass sich alle Wissenschaftler doch vertan haben und es gar keine Klimaerwärmung gibt, dann hätten wir völlig ohne Grund dafür gesorgt, dass man selbst in den Städten die Luft wieder atmen kann, dass die Flüsse nicht mehr giftig sind, dass Autos weder Krach machen noch stinken und dass wir nicht mehr abhängig sind von Diktatoren und deren Ölvorkommen. Da würden wir uns schön ärgern. Mein Traum. 1. Januar 2050. Klarer Himmel und noch viel besser, keine verballerten Raketenreste auf den Straßen. Als Kind liebte ich den Geruch von Schwarzpulver und auch später noch habe ich zu Silvester gerne kräftig mitgeböllert. Aber jetzt mit 82 bin ich froh, wenn ich nicht den ganzen Feinstaub in die Lunge bekomme und genieße den Jahreswechsel im Kreise meiner Liebsten. Wir haben Zeit füreinander und reden von früher, als das Jahr 2021 ein historischer Wendepunkt für die Menschheit wurde. 2021 war ein Schicksalsjahr. Damals machte sich das Coronavirus breit. Das Leben stand still von einem auf den nächsten Tag. Und als klar wurde, dass selbst ein Lockdown nicht reicht, um die Emissionen so zu senken, dass wir uns nicht selber die Luft abdrücken, gab es neue Mehrheiten. Aus heutiger Sicht muss man ja der Corona-Pandemie dankbar sein. Zwar war sie psychisch lähmend und für einzelne Wirtschaftszweige vorübergehend auch wirklich schwer, aber ohne diese Vollbremsung in unserem Hamsterrad, ohne diesen Impuls, hätten wir die Kurve nicht mehr bekommen, vor Erreichen der Kipppunkte im Erdsystem gemeinsam umzusteuern. Kipppunkte. Ich weiß noch, wie neu dieses Wort damals für alle war. Heute weiß jeder, was das ist. Klar, heißer als damals ist es geworden. Aber die Städte sind nicht mehr ganz so überhitzt. Auf jedem Dach sind Solaranlagen auf 2 Meter hohen Stelzen montiert. Darunter sind Wiesen und Regenwassersammler. So gibt es immer Schatten, natürliche Kühlung und auch ein grünes Plätzchen, um sich in der Mittagszeit auszuruhen. Das habe ich ja schon immer geliebt. Statt nach Mallorca zu fliegen, haben wir Deutsche den Spanier in uns entdeckt und uns ein paar Tricks der mediterranen Lebensweise angeeignet. Siesta, das ist herrlich. Oft kommen jetzt Spanier nach Deutschland, um sich hier zu erholen. Gerade die großen Naturschutzgebiete rund um die zusammenhängenden Waldflächen vom Schwarzwald bis Mecklenburg-Vorpommern und all die renaturierten Moore sind echte Publikumsmagnete. Wenn wir mit unserer kleinen Wandergruppe der Rentner for Future durch die Wälder streifen, ist es beeindruckend zu sehen, wie sich der Wald wieder erholt hat. Die neuen Baumarten kommen mit den veränderten klimatischen Bedingungen besser zurecht als die Fichten und Kiefer, die früher dominierten und aus deren Holz man dann Häuser baute. Dadurch riecht es jetzt in der Stadt auch immer sehr angenehm und ein bisschen nach Harz. Wo ist beim Kreis eigentlich vorne? Wussten Sie, dass eine analoge Uhr, die stehen geblieben ist, 2-mal am Tag genau richtig geht? Eine Uhr, die 5 Minuten vorgeht, dagegen nie. Wie kann etwas, das geradlinig vor sich hinläuft wie die Zeit, eigentlich durch etwas abgebildet werden, das im Kreis läuft? Und könnte es sein, dass wir ein falsches Bild von Zeit im Kopf haben und uns deshalb so schwer tun, in Kreislaufwirtschaft zu denken? Das große Vorbild für Zirkularität ist die Natur. Solange der Mensch nicht eingreift, entsteht im Wald kein Müll. Nichts bleibt liegen, alles wird wieder Teil von allem. Das Wort der Stunde heißt ja Cradle to Cradle, von der Wiege zur Wiege, Up- und Recycling, Hauptsache Cycling. Und elektrobetriebene Lastenräder nicht vergessen, die braucht es auch für den Transport all der im Kreislauf gewirtschafteten Waren und für die Verkehrswende, wobei ich aus eigener Erfahrung sagen kann, der Wendekreis eines Lastenrads ist nicht gerade agil. Wenn es eigentlich so logisch ist, sich mehr mit Kreisläufen zu beschäftigen, frage ich mich, warum sich unser Hirn damit so schwer tut. Der Kreis hat offenbar ein Imageproblem. Wenn jemand im Kreis gelaufen ist, hat er sich verlaufen. Wenn jemand im Denken einen Zirkelschluss macht, kommt er unzulässigerweise auf seine Position zurück. Ganz tief im Hinterkopf unserer westlichen Kultur steckt ein Stock, ein Lineal, eine Zeitachse, etwas mit Anfang, Mitte und Ende. Aber stimmt das? Entspricht das der Welt oder einfach nur unserer Vorstellung von der Welt? Und was richtet diese lineare Vorstellung in der Welt an? Die alten Griechen waren ja schon ziemlich schlau, aber den Blutkreislauf haben sie nicht durchschaut. Dabei gibt es doch so viele rhythmische und zyklische Dinge im Körper, dass man hätte drauf kommen können. Wenn Sie die Augen schließen, wie stellen Sie sich Zeit vor? Ist es ein immer geradeaus oder eine Form, die sich schließt, die eigentlich keinen Anfang und kein Ende kennt? Ich denke sofort an einen Zeitstrahl und klar, da wo ich bin, ist vorne. Ich kann aber auch schwer daneben liegen. Laut dem Philosophen Immanuel Kant sind Raum und Zeit nur Anschauungskategorien unseres Verstandes. Die Uhr sagt, dass Zeit gleichmäßig verläuft. Und das ist subjektiv ja schon mal totaler Quatsch. Wie lange einem eine Minute vorkommen kann, hängt sehr stark davon ab, auf welcher Seite der Toilettentür man sich gerade befindet. Auch wenn man die Hand 1 Minute auf einer Herdplatte hat oder jemand 1 Minute küsst, das sind sehr unterschiedlich lange Momente. Für diese Erkenntnis muss man kein Einstein sein. Tatsächlich stellen sich viele Kulturen der Welt die Zeit wie einen Kreislauf vor, wie einen ständigen Wechsel von Ebbe und Flut, von Einpflanzen und Ernten, Geburt und Wiedergeburt oder, wem das zu fernöstlich klingt, wie einen steten Wechsel von Sommerschlussverkauf und... Die Challenge. Wen bewegst du? Dinge, die Menschen geschaffen haben, können Menschen auch ändern. Wer bitte hat die Macht dazu, Weltprobleme zu lösen? Jeder von uns ist doch nur ein kleines Rädchen. Und jeder denkt, was kann ich denn schon tun? Und das denkt gerade die halbe Menschheit. Wir alle ein ohnmächtiges Nichts, nur einer von 8 Milliarden Denkste. Ich schlage allen, die das hier hören, eine Challenge vor. Nein, keine Angst, Sie müssen keinen Eimer Eiswasser über sich ergießen, nur einmal mit kühlem Kopf überlegen und vielleicht ins Adressbuch schauen. Denn jeder kennt jemanden, der jemanden kennt. Nach der Idee der Small World, der kleinen Welt, sind wir alle nur über 6 Zwischenstationen mit jedem anderen Menschen auf der Erde verbunden. Erst recht, seit es E-Mail und Social Media gibt, kommt man über Ecken an überraschend viele Menschen heran. Und so sehr ich verstehen kann, sich immer wieder machtlos zu fühlen, irgendwo muss die Macht ja sein. Deshalb die konkrete Frage an Sie. An wen kommen Sie heran, der ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, etwas zu ändern, als Sie sich gerade zutrauen? Alle großen Dinge fangen mal klein an. Jemand stellt eine Frage, einen Antrag, verknüpft 2 Leute, die an dem gleichen Thema dran sind, aber sich vorher nicht kannten. Jeder Bundestagsabgeordnete hat einen Wahlkreis, jeder Landtags- und Kommunalpolitiker wohnt irgendwo, hat dort Sprechstunden, hat vielleicht Kinder, die in dieselben Schulen gehen wie ihre, oder sie sind selber mit jemandem zur Schule gegangen und können Kontakte wieder aufleben lassen. Oder gehen selber in die Politik. Menschen haben viele Dimensionen, sie sind privat, in Vereinen, in Freundeskreisen, in WhatsApp-Gruppen, in Kirchengemeinden, in der Nachbarschaft. Sie sind in Berufsgruppen, Verbänden, bei LinkedIn, Xing oder dem Telefonbuch. Wir sind alle Mitglieder einer Krankenkasse, die unser Geld und unsere Gesundheitsinteressen verwalten sollen. Vielleicht sind Sie als Betroffene auch in einer Selbsthilfegruppe für klimageschädigte Allergiker, seelische Störungen oder Muskelerkrankungen wie Multiple Sklerose, die besonders unter der Hitze leiden. Fängt es jetzt in Ihrem Kopf schon an zu schwirren? Genau das wollte ich. Irgendwo ist Ihr persönlicher Anknüpfungspunkt zu einem Netzwerk, das sich in Schwung und in Schwingung bringen lässt. Und eigentlich nur darauf wartet, denn laut aktuellen Umfragen ist Umwelt und Klima das Thema, das die Deutschen am allermeisten bewegt. Wahrscheinlich treffen sie also auf viel guten Willen. Und es geht in dieser Challenge überhaupt nicht um große politische Forderungen oder Parteien. Es geht um das Grundrauschen, den Resonanzboden, die Selbstverständlichkeit, mit der man wichtigen Themen auch Priorität im Gespräch, im Denken und wo man kann auch öffentliches Gewicht und Budgets gibt. Aber der erste Schritt kann sein, einfach jemandem zu sagen, ich mache mir Sorgen, wie es mit uns, mit der Welt, für die nächste Generation weitergeht. Ich habe das und das gesehen, erlebt, gelesen. Wie denkst du darüber? Und dann zuhören und offen sein für das, was kommt, bei welchem Thema ein gemeinsames Interesse aufblüht. What a wonderful world. Louis Armstrong hat einen Song in die Welt gebracht, in der die Schönheit der Natur, die verbindenden Momente der Humanität, die Sehnsucht nach einer heilen Welt unmittelbar spürbar sind. Ich kann jedes Mal fast heulen, wenn ich ihn höre. Und ich kann fast heulen, wenn ich in der Recherche für dieses Buch tagtäglich auf Nachrichten und Befunde zum Zustand der Welt stoße, die das Gegenteil belegen. Die Welt ist nicht heil. Und von vielen der Herausforderungen und Schieflagen hatte ich noch vor wenigen Wochen nicht einmal gehört. Und von der Sorte unbekannte Größen gibt's noch jede Menge. Dennoch habe ich für den Untertitel dieses Buches die Aussage gewählt, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Denn ein großer Teil der Zerstörung der Lebensgrundlagen fand in den letzten 50 Jahren statt. Und damit verbunden ist die Hoffnung, dass es noch genug Menschen gibt, die wissen, dass es schon mal anders war und die weiter daran glauben können, dass es auch wieder anders werden kann. Wonderful World wurde speziell für Armstrong geschrieben. Er wuchs in ärmlichsten Verhältnissen auf, kam in ein Pflegeheim, eine Anstalt für obdachlose afroamerikanische Jugendliche. Alles anders als wonderful. Aber in der Anstalt lernte er Musikinstrumente spielen, schlug sich später als Musiker durch und beseelt bis heute mit dieser Mischung aus Melancholie und Begeisterung die Welt. Der Song entstand ebenfalls nicht in einer heilen Welt, sondern in der Zeit des Vietnamkrieges, der Bürgerrechtsbewegung, der Apartheid und der Repression von vielen, die für Menschenrechte und Freiheit sich einsetzten. Der Song erschien am 16. August 1967, 9 Tage vor meiner eigenen Geburt, 4 Jahre vor Armstrongs Tod. Es wurde ein Nummer-1-Hit von allen großen Sängern der Welt interpretiert, ein Ohrwurm, den meine ganze Generation mitsummen kann. Auf YouTube hat Wonderful World immer noch mehr Aufrufe als jeder Gangster-Rapper von heute. Und wer den Song nicht kennt, findet viele Interpretationen. Meine liebste ist die von Eva Cassidy, aber klar ist Louis einmalig und hier der Text im Original. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Bonustrack für Sie. Denn wenn Sie Hörbücher von mir kennen, die habe ich früher immer vor Publikum eingelesen. Und natürlich ist es ein bisschen was anderes, wenn direkt Menschen reagieren können auf das, was ich erzähle. Und damit Sie einen Vorgeschmack bekommen auf das, was hoffentlich bald wieder möglich sein wird, nämlich auf Tournee zu gehen, Live-Auftritte zu machen in größeren Räumen und natürlich auch gerne wieder in Ihrer Nähe, mit Ihrer Beteiligung, habe ich als Bonustrack eine Nummer ausgewählt aus meinem Bühnenprogramm Endlich. Und der Text dazu ist auch in meinem Buch enthalten, Zeug. Und wie das klingt, wenn echte Menschen das hören, das hören Sie selbst und lassen sich gerne anstecken, denn Gesundheit ist ansteckend und Lachen auch. Im ägyptischen Totenbuch gibt es eine Idee, nämlich, dass wenn du in den Himmel kommen willst, musst du dein Herz aufwiegen lassen gegen eine Feder. Aha. Und das heißt, man soll Dinge nicht festhalten, sondern loslassen lernen. Und man muss sich erleichtern über das Leben und nicht ständig beschweren über das Leben. Und nur dann kommst du irgendwie weiter. Und da habe ich ein Problem. Ich habe nämlich zu viel Zeug. Ich habe so viel Zeug, je älter ich werde, desto mehr sammle ich Zeug an. Ich bin nicht alleine, aber ich bin echt schlimm. Jetzt mal ohne Übertreibung. Manche sagen irgendwie Messi, ich sage immer kreativer Chaot. Oder ich versuche das ein bisschen produktiver zu sagen. Ich bin Sammler ohne festgelegtes Themengebiet. Damit kommen wir auch nicht immer durch. Wenn Leute sagen, Eckart, du hast das Zeug dazu, das stimmt. Meistens, weil ich einfach sehr viel Zeug habe. Und ja, ich denke mal, irgendwann braucht man es noch und dann hast du es schon und so. Und das füllt alles. Ja, die Wohnungen werden immer größer, aber immer mehr Zeug. Und das Schlimme, Keller auch. Ich bin neulich mal umgezogen, dabei habe ich Kisten entdeckt, die waren noch von dem Umzug von vor dem davor. Hab keine Ahnung, was da drin ist, aber die müssen sehr wertvoll sein, sonst hätte ich die nicht so lange aufgehoben. Verstehen Sie? Das ist ja die Logik. Ich habe die nicht geöffnet, aber ich bin sicher, das ist wertvoll. Ich bin auch der Einzige, der das weiß. Ich war ein Einbrecher im Haus, ist nicht schön, wünsche ich keinem, aber als ich den echt übel genommen habe, die haben nicht einmal in die wertvollen Kisten geguckt. Die haben einfach die offensichtlichen Sachen abgeräumt und die Sachen stehen gelassen. Und dann kam die Polizei, dann hast du so viel Ärger und die fragen dich, ja, was fehlt denn, sag ich, woher soll ich das wissen? Dann sagte der so verständnisvoll, ja, sieht ja auch wirklich verwüstet hier aus. Und ich habe dem nicht gesagt, dass die Einbrecher in dem Raum gar nicht waren. Also ich habe ein Thema, sagen wir so. Ich habe auch meine Prinzipien, ich räume immer.